Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Montag, dem 23. März. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Diese Woche findet in Bern die Aktionswoche gegen Rassismus statt. Wir haben mit Vitya Subramaniam über das Programm gesprochen und gefragt, weshalb das Thema dieses Jahr Freizeit lautet.
Weil es auch ein Menschenrecht ist, nicht Rassismus erleben zu müssen im Freizeitbereich, wie in allen anderen Lebensbereichen auch.
Heute Abend auf dem Programm der Aktionswoche steht außerdem ein Vernetzungsanlass zu rassismuskritischer Schule. Mani Ozar hat dazu ein Handbuch mit herausgegeben. Eine rassismuskritische Schulkultur ist besonders wichtig, sagt Ozar.
Rassismus lässt sich unserer ganzen Gesellschaft finden. In der Schule ist das Besondere, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen müssen.
Und schließlich Banned Books, verbotene Bücher. Dem Thema widmete sich die Kornhausbibliothek während der Museumsnacht, auch mit Blick auf die USA.
Im letzten Schuljahr 2024/25 zählte Pen America fast 7000 verbannte Bücher.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Und wir schauen in den Iran. Die Spannungen in der Region nehmen weiter zu. Sarah Heinzmann.
Das israelische Militär teilte gemäß dem Guardian heute Morgen mit, es habe eine groß angelegte Angriffswelle auf Infrastruktur in Teheran begonnen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran am Wochenende mit massiven Angriffen. Er fordert, dass die Straße von Hormuz innerhalb von 48 Stunden vollständig geöffnet werde. Andernfalls würde die USA iranische Kraftwerke zerstören, so Trump. Der Iran reagiert mit scharfen Gegenwarnungen. Teheran kündigte an, im Fall eines Angriffs wichtige Infrastruktur in der Region zu zerstören, darunter auch Wasserversorgungssysteme.
Die aktuelle Lage auf den Energiemärkten spitzt sich weiter zu.
Laut der Internationalen Energieagentur IEA ist die Situation ernster als die Ölkrisen der 70er Jahre und auch ernster als die Versorgungskrise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges. IEA-Chef Fatih Birol spricht von einer Kombination aus zwei Ölkrisen und einem Gasschock zugleich.
Die Jahre 2015 bis 2025 waren die 11 wärmsten seit Beginn der Messungen.
Das zeigt der heute publizierte Klimabericht der Weltorganisation für Meteorologie. Extreme Wetterereignisse nahmen weltweit zu. Auch die Ozeane erwärmen sich weiter. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einem Klimanotfall. Alle wichtigen Indikatoren stünden auf Rot.
Nach Frankreich. Das Land wählte gestern links.
Bei den Kommunalwahlen in Frankreich verteidigen linke PolitikerInnen die Städte Paris, Marseille und Lyon. In Paris gewinnt der Sozialist Emmanuel Grégoire die Bürgermeisterwahl. Damit bleibt die französische Hauptstadt in linker Hand. Der neue Bürgermeister kündigte an, soziale und ökologische Politik fortzusetzen. Im Fokus stehen unter anderem bezahlbarer Wohnraum und mehr Klimaschutz. In Marseille wurde der linke Benoît Payan und in Lyon der grüne Grégory Doucet wiedergewählt. Das Rassemblement National scheiterte daran, wichtige Städte für sich zu gewinnen. Die Kommunalwahl in Frankreich gilt auch als wichtiger Test für die anstehenden Wahlen im Jahr 2027.
In die Schweiz. Vermögensdelikte nehmen ab, Gewaltstraftaten mehren sich. Das zeigt die heute publizierte Kriminalstatistik.
Die Zahlen würden zeigen, dass die Sicherheitslage insgesamt stabil bleibe, so Matteo Gucci, Präsident der Konferenz der kantonalen PolizeikommandantInnen und Kommandanten der Schweiz. Im vergangenen Jahr wurden fast 400.000 Vermögensdelikte registriert. Das sind rund 4% weniger als noch im Jahr zuvor. Zugenommen haben aber schwere Gewaltstraftaten. Die Polizei registriert mehr Tötungsdelikte. Deutlich angestiegen ist auch die Zahl der registrierten Sexualdelikte. Ein Vergleich mit dem Vorjahr sei jedoch nur eingeschränkt möglich, da die rechtliche Definition dieses Deliktes mit der Revision des Sexualstrafrechts angepasst wurde, so der Bericht. Deutlich zugenommen haben auch die gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt, und zwar um mehr als 4%. 2/3 der registrierten Tötungsdelikte ereigneten sich letztes Jahr im häuslichen Umfeld.
Soweit die Zahlen zu der nationalen Kriminalstatistik. Auch heute werden die Kriminalstatistik des Kantons veröffentlicht.
Da zeigt sich ein ähnliches Bild. Letztes Jahr zählte die Polizei des Kantons weniger Straftaten als auch im Jahr zuvor. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz nahmen ab. Die Kantonspolizei Bern meldete Erfolge bei der Bekämpfung von Menschenhandel. In mehreren umfassenden Ermittlungsverfahren habe man zahlreiche Beschuldigte ermittelt und Opfer identifiziert.
Die Stadt Bern ist bereit, eine Meldepflicht für Lehrkündigungen zu prüfen.
Das geht aus einer Vorstoßantwort hervor, die der Gemeinderat heute veröffentlicht hat. Der Vorstoß verlangt unter anderem, dass die Stadt eine entsprechende Meldepflicht einführt und MieterInnen bei einer Lehrkündigung unterstützt. Der Gemeinderat empfiehlt die Motion zwar zur Ablehnung, verweist aber auf die angenommene Motion zur Mietzinskontrolle. Diese will er umsetzen und dabei auch die Meldepflicht für Lehrkündigungen prüfen.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Dienstag beginnt stark bewölkt. Erst um den Mittag rum klärt sich der Himmel. Bei Sonnenschein wird es am Nachmittag bis zu 15 Grad warm. Nach einem sonnigen Morgen bringt der Mittwochnachmittag Regen, teilweise sogar Schneeregen. Die Temperaturen fallen von 11 Grad am Mittag auf um die 3 Grad am Nachmittag. So kalt bleibt es auch am Donnerstag. Die Temperaturen bewegen sich dann zwischen 0 und 4 Grad. Zeitweise fällt schwacher Schnee. Der Pollenbericht. Die Erlen befinden sich am Ende ihrer Blütezeit. Bis Mittwoch erwartet uns noch eine schwache Belastung durch Erlenpollen, eine mäßig bis starke Belastung herrscht jedoch durch Birkenpollen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Wochenende ist in Bern die städtische Aktionswoche gegen Rassismus gestartet. Zu diesem jährlichen Anlass stellt die Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern ein Programm zusammen. Jedes Jahr widmet es sich einem bestimmten Lebensbereich. Dieses Jahr ist es der Bereich der Freizeit. Vitya Subramaniam ist stellvertretende Leiterin der Fachstelle und verantwortlich für das diesjährige Programm. Ich habe sie am Rand einer Veranstaltung der Aktionswoche getroffen und wollte von ihr wissen, wo Rassismus in der Freizeit Barrieren aufbaut.
Wir haben verschiedene Ebenen, wo Rassismus auftritt. Zum einen ist es die strukturelle Ebene. In der strukturellen Ebene zum Beispiel kann es um die Verteilung von Ressourcen gehen. Also es ist auch eine Frage von sozialer Ungleichheit, wo es ja um die Frage von finanziellen Ressourcen geht. Gerade im Freizeitbereich auch um die Ressource von Zeit oder Räumen, wer hat Zugang zu Räumen. Dann haben wir die institutionelle Ebene, wenn es um konkrete Aktivitäten, Angebote geht. Was sind die Inhalte von Angeboten? Für wen sind die Angebote gemacht? Und dann haben wir noch die individuelle Ebene oder das Zwischenmenschliche, wo ja, rassifizierte Menschen, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, diese Erfahrungen dann selbst im Freizeitbereich machen, der Bereich, der eigentlich ja sehr stark konnotiert ist mit Erholung, Relax und Entspannung, also auch dort diese Anspannung, quasi Rassismus erleben zu müssen und dann auch darauf zu reagieren oder das auszuhalten. Das sind die verschiedenen Ebenen und somit auch Barrieren im Freizeitbereich, was Rassismus betrifft.
Es gibt also Hindernisse, Barrieren, Schwellen auf verschiedenen Ebenen, die eine Teilnahme an den unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten verhindern oder erschweren. Im Bereich der Berufstätigkeit am Arbeitsplatz oder auch in der Bildung gibt es immer wieder Sensibilisierungskampagnen. Jetzt ist also das Thema der Aktionswoche Freizeit. Weshalb lohnt es sich denn auch bei der Freizeit genau hinzuschauen?
Ja, ganz plakativ gesagt würde ich sagen, ja, weil es auch ein Menschenrecht ist, nicht Rassismus erleben zu müssen im Freizeitbereich, wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Es ist eine Frage von Menschenwürde auch in diesem Lebensbereich. Wie vorhin schon gesagt, es geht gerade im Freizeitbereich ja darum, freie Zeit zu haben, sich zu erholen, sich ausruhen zu können, sich auch wohl zu fühlen und in diesem Sinne auf eine andere Art betrifft es auch diesen Lebensbereich, der eigentlich rassismusfrei oder zumindest rassismussensibel sein sollte. Genau.
Die Freizeit ist ja ein breiter Begriff für unterschiedliche Menschen. Bedeutet er ganz Unterschiedliches, was unter Freizeit fällt, was eine Freizeitaktivität ist? Wie sind Sie beim Erstellen des Programms damit umgegangen, dass das eben ein sehr breites Thema ist?
Ja, das war ein spannender Schritt, weil gerade auch in Bezug auf Diversität sich die Frage ja nochmals auf eine andere Art und Weise stellt, was Freizeit ist oder was als Freizeit überhaupt anerkannt wird, gerade auch im Kontext von Diversität, die durch Migration geprägt ist. Ist es häufig auch der Fall, dass gerade zum Beispiel Freizeitangebote von migrantischen Communities nicht per se als Freizeitangebote gesehen werden von der Mehrheitsgesellschaft, sondern mehr auch da eine gewisse Rassifizierung stattfindet oder dass da eigentlich auch eine Art von Rassismus stattfindet, indem das so quasi auf Migration oder eben auf die anderen, die Fremden abgetan wird. Und die Ausschreibung machen wir immer öffentlich für die Aktionswoche und streuen es so breit, wie wir es können und haben dann eine Auswahl von Eingaben, die wir machen. Also schlussendlich basiert das Programm auch auf den Eingaben, die wir erhalten. Und ich glaube, es ist uns gelungen, da auch ein möglichst breites Programm zusammenzustellen. Es gibt Aktivitäten für rassifizierte Menschen, die als Braver Spaces, Empowerment-Räume gedacht sind. Es gibt Aktivitäten spezifisch für Kinder und Jugendliche. Es gibt aber auch Aktivitäten, die für alle Interessierte zugänglich sind. Es gibt ganz verschiedene Formate. Da haben wir auch versucht, dass es gerade beim Thema Freizeit möglich ist, Freizeitbeschäftigungen sozusagen selber auch erleben zu können und da auch diese rassismuskritische Perspektive mitzunehmen. Aber dass es auch Formate, Angebote sind, die so klassischerweise als Podium oder Workshops stattfinden.
Vidya Subramaniam haben wir gehört. Sie ist stellvertretende Leiterin der Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern und verantwortlich für das diesjährige Programm der Aktionswoche gegen Rassismus. Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Webseite der Stadt Bern.
Rabe Info.
Wir bleiben thematisch bei der Aktionswoche gegen Rassismus. Auch dieses Jahr treffen sich im Rahmen der Aktionswoche SchulakteurInnen zu einem Austausch. Rund um eine rassismuskritische Schulkultur dreht sich auch das Werk No to Racism, ein Handbuch mit Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Entwickelt von Rahel El-Maoui, Mani Ozar, Thilo Bur, herausgegeben vor 4 Jahren. Simon Keller hat mit Mani Ozar über rassismuskritische Schulkultur gesprochen. Mani Ozar ist Teil von Diversum, ein Verein für rassismuskritisches Denken, sowie Lehrperson am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in Winterthur. Als erstes wollte Simon Keller wissen, weshalb die Schule so ein wichtiger Ort ist, wenn es um rassismuskritische Bildung geht.
Rassismus lässt sich unserer ganzen Gesellschaft finden. Natürlich auch in der Schule. In der Schule ist das Besondere, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen müssen. Es ist ein Kontext, der nicht freiwillig gewählt werden darf. Und aufgrund dieses Ausgeliefertseins ist es dort besonders wichtig, dass wir rassismuskritische Strukturen etablieren.
In diesem Werk No to Racism spricht ihr von Schule als Institution, von institutionellen oder strukturellen Formen von Diskriminierung. Kannst du da ein konkretes Beispiel sehen, woran diese rassistischen Diskriminierungen sichtbar sind?
Das Problem mit dem institutionellen und strukturellen Rassismus ist, dass er nicht so sichtbar ist auf den ersten Blick wie der Alltagsrassismus. Also Schulen oder Lehrpersonen kommen zu uns und möchten gerne Weiterbildungen machen, wo wir über rassistische Beschimpfungen auf dem Pausenplatz sprechen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist aber sehr sichtbar. Und da sieht man natürlich sehr konkret, wir haben ein Problem. Beim institutionellen und strukturellen Rassismus ist es so, dass wir häufig ein Fehlen von Abläufen, ein Fehlen von Strukturen haben. Also dass wir zum Beispiel an vielen Schulen keine Anlaufstellen haben, an die man sich wenden kann. Wir haben keine Reflexionsräume, wo wir über Rassismus nachdenken können. Aber es gibt natürlich auch ganz konkrete Sachen, wie dass im Lehrplan 21 das Wort Rassismus gar nicht vorkommt. Das wäre so ein typisches Beispiel.
Wie hängen denn diese Strukturen auch zusammen mit einem gerechten Bildungszugang?
Alle Kinder und Jugendlichen haben es verdient, ein Schulsystem zu haben, in dem sie ohne Angst lernen können. Und Rassismus, das müssen wir uns einfach verdeutlichen, sind Gewalterfahrungen. Und das heißt, wenn ich regelmäßig in diesem Kontext Gewalterfahrungen mache, dann kann das kein sicherer Raum sein für mich. Wir wissen auch, dass wir natürlich nicht lernen können, wenn wir in Angst sind. Das heißt, damit wir überhaupt die Grundlage schaffen können für einen Raum, in dem Lernen möglich ist, müssen wir rassismuskritische Räume schaffen.
Kommen wir auf einen Aspekt zu sprechen. Reden wir über die Mehrsprachigkeit. Das ist nämlich der Fokus des Vernetzungsanlasses für Lehrpersonen der Aktionswochen gegen Rassismus. Und zwar werden dort Fragen gestellt wie, wie können Lehrpersonen eine rassismuskritische Perspektive auf Sprache und Sprachförderung entwickeln? Wo siehst du dort die Verbindung oder die Vorurteile oder Stereotypisierungen, wenn es um Mehrsprachigkeit geht im Schulalltag?
Das ist tatsächlich eine ganz spannende und relevante Frage, weil da gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass wir immer wieder sehen, dass rassismusbetroffene Kinder in den DATS-Unterricht, also deutscher Zweitsprache, geschickt werden, obwohl sie den gar nicht unbedingt nötig haben. Hingegen andere Kinder, die weiß gelesen werden, dort nicht hingeschickt werden, obwohl sie eigentlich müssten. Außerdem ist es spannend, wie wir mit unterschiedlichen Sprachen umgehen. Also es gilt als schön und elegant, wenn man Französisch als Zweitsprache hat oder Englisch. Französische und englische Wörter, wenn die auf dem Pausenplatz verwendet werden, da kommt auch kein Unbehagen auf bei den Menschen, was ganz anders ist, wenn sie zum Beispiel Begriffe wie Mashallah oder Inshallah hören. Also wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass es wirklich etwas macht mit Personen, ein Unbehagen bei ihnen auslöst, und wir weisen dann darauf hin, dass die Übersetzung von diesen Begriffen ja eigentlich nur heißt, so Gott will. Also das wäre ähnlich, wie wenn jetzt ein Kind sagen würde, oh mein Gott. Und auf diese Aussage haben wir keine vergleichbare emotionale Reaktion. Bei diesem Umgang wünsche ich uns ein bisschen mehr Gelassenheit und so die Überlegung, wie würden wir mit einer anderen Sprache umgehen und ja, einfach ein Wertschätzen für jede Art von Mehrsprachigkeit. Dass wir eben tatsächlich keine Unterschiede machen, sondern jedes Kind verstehen als individuell und besonders in der eigenen Erfahrung. Und dazu gehört natürlich dann auch die Sprache, aber das ist einfach ein Faktor von vielen.
Du hast bereits gesagt, dass Menschen eben mit gewissen Fragen an euch herantreten. Was sind das für Beispiele, die herangetragen werden von Lehrpersonen?
Was häufig passiert, was ich sehr spannend finde, ist, dass mit Beispielen gearbeitet wird, die komplette Überforderung hervorrufen und dann nimmt man eben den Faktor Rassismus raus und plötzlich wissen die Personen wieder, wie sie handeln. Zum Beispiel hatten wir die Situation gerade, dass eine Lehrperson zu mir gekommen ist und gesagt hat, der eine Junge hätte zu ihr gesagt, sie hätte ihm gar nichts zu sagen, weil sie sei nicht sein Gott. Und dann wird automatisch das Thema Religion ganz groß im Kopf von dieser Person und sie weiß nicht, wie damit umgehen. Und dann habe ich gefragt, so ja, aber eigentlich ist es doch einfach eine Respektlosigkeit von diesem Kind. Wie geht ihr denn normalerweise mit Respektlosigkeiten um? Und dann erinnern sie sich dran, ah, okay, ich habe eigentlich eine pädagogische Ausbildung. Natürlich weiß ich, wie ich damit umgehen kann, dass ein Kind respektlos ist. Und das passiert ganz, ganz oft beim Thema Rassismus, dass dann alle Warnlampen im Kopf blinken. Dabei geht es im Kern einfach um ein relativ simples Verhalten. Zum Beispiel auch Eltern wollen ihre Kinder aus dem Unterricht nehmen. Und sobald da spezifische Gründe angeführt werden, wo man das Gefühl hat, ah, okay, vielleicht ist es religiös, vergessen die Menschen, dass es Schulpflicht gibt. Und dann frage ich so, ja, aber was ist denn die gesetzliche Grundlage? Und dann sind sie so, ah ja, stimmt. Und natürlich wollen wir nicht den Eltern direkt signalisieren, das ist das Gesetz. So, wir versuchen natürlich ins Gespräch zu kommen, wir versuchen diesen Raum zu öffnen. Aber manchmal macht man die Sachen größer, als sie sind.
Habt ihr dort Rückmeldungen, wie sich das verändert hat, wenn Lehrpersonen dieses Handwerk, das ihr hier vorlegt, angewendet haben?
Wir arbeiten tatsächlich selten mit SchülerInnen zusammen, weil wir so die Regel haben, dass zuerst die Mitarbeitenden ausgebildet werden. Drum weiß ich es nur aus der Lehrpersonensicht wieder. Ich hatte gerade ein sehr schönes Gespräch mit einer Lehrperson, die meinte, das Buch hätte ihr extrem viel gegeben, weil sie das Gefühl hat, sie konnte so einen Raum schaffen, der einfach generell von Vertrauen geprägt ist. Und sie hat mir dann so ein paar Beispiele erzählt, wo SchülerInnen auf sie zugekommen sind, wo sie gefragt haben, so, hey, ist das vielleicht rassistisch gewesen oder irgendwie diese Darstellung, die hier benutzt wurde. Also ein extremes Vertrauen ihr entgegengebracht haben und das ja, hat mich sehr berührt zu merken, wenn man sich die Zeit nimmt, um diese Räume zu schaffen, dann kann was Wunderschönes entstehen.
Also diese Räume auch, wo zugehört wird. Welche Bedeutung hat das Zuhören?
Unglaublich, also es ist unglaublich wichtig, es hat eine extrem große Bedeutung und nicht nur das Zuhören, sondern auch das Fehler eingestehen, also wir lernen ja als Lehrpersonen, dass wir sagen müssen, ja, Fehler sind nicht schlimm. Und dann versuchen wir aber eigentlich Perfektion vorzuleben. Und wir wissen auch, SchülerInnen lernen das, was man ihnen vorlebt und nicht das, was man ihnen sagt. Das heißt, wenn wir signalisieren möchten, das ist wirklich ein Lernraum, hier dürfen Fehler passieren, dann müssen wir auch hinstehen und sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid und ich werde es versuchen, besser zu machen. Und ich glaube, das schafft Vertrauen, wenn man eben sich nicht als unfehlbar präsentiert, sondern als natürlich, ich habe Verantwortung und ich trage den Raum und man muss jetzt auch nicht so tun, als ob es kein Machtsystem ist und dennoch kann man einander auf Augenhöhe begegnen.
Welche Entwicklungen nimmst du wahr im Schulkontext, wenn es um rassismuskritische Bildung geht?
Was ich extrem schön finde, eine Frage, die uns nicht mehr wirklich begegnet, ist, ja, gibt es denn Rassismus überhaupt? Dieses Verständnis ist neu. Also es gibt immer noch Widerstand, es gibt immer noch teilweise die Frage, ja, ist es denn so relevant? Aber dass es nicht existiert, dem bin ich jetzt schon länger nicht mehr begegnet bei meiner Arbeit. Also da ist echt was passiert und das freut mich, weil das ist natürlich die Basis. Wir können nur anfangen, was zu überwinden, wenn wir alle akzeptieren, okay, es ist auch tatsächlich da.
Und was ist die Vision?
Na, die Vision wäre, dass Kinder und Jugendliche in eine Schule gehen dürfen, die rassismussensibel ist, die sie in ihren Erfahrungen ernst nimmt, wo sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.
Das sagt Mani Ozar vom Verein Diversum und Lehrperson am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in Winterthur. Zusammen mit Rahel Elmaoui und Thilo Buhr hat Mani Ozar das Buch No to Racism im Jahr 2022 herausgegeben. Erschienen ist es im HEP Verlag.
Radio Info Kultur.
Während der Berner Museumsnacht konnte man in der Kornhausbibliothek Lesungen aus verbotenen Büchern lauschen. Neben Büchern, die im Nationalsozialismus und in der Sowjetunion verboten waren, ging es auch um Bücher, die heute in den USA aus den Schulbibliotheken verbannt worden sind. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Das Ministerium für Wahrheit, Mini-Wahr in Neusprech, unterschied sich verblüffend von allem, was man sonst sah. Es war ein riesiges Gebilde aus schimmernd weißem Beton, das Terrasse auf Terrasse 300 Meter hoch in die Luft stieg. Von Winstons Standort aus konnte man eben noch die von der weißen Front in eleganter Schrift farblich abgesetzten drei Parolen der Partei lesen. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
Die Schauspielerin Milva Stark liest aus George Orwells 1984. Das 1948 verfasste Buch war schon früher einmal in den USA verboten, weil es als kommunistisch galt. Die Historikerin Nadine Ritzer ordnet ein, weshalb es auch heute wieder von Zensur betroffen ist.
Heute ist diese Kritik am Regierungsstil anscheinend etwas, was konservative Kräfte stört. Die Kritik an der Überwachung, die Kritik an zunehmenden Autokratien, wie funktioniert das eigentlich, wie manipuliert man Menschen, wie geht man damit um. Das ist für konservative Kreise ein Grund, das Buch eben nicht zur Diskussion zu stellen und jungen Menschen nicht mehr zugänglich zu machen. Es ist eine gewisse Ironie, dass ein Buch über Zensur zensuriert wird.
Eine Installation in der Kornhausbibliothek hebt die in den USA verbannten Bücher in leuchtenden Farben hervor. Neben Büchern von George Orwell sind es Werke von Thomas Mann, Franz Kafka und viele weitere mehr. Ritzer präzisiert:
Im letzten Schuljahr 2024/25 zählte Pen America fast 7000 verbannte Bücher. Mehr als 4000 Einzeltitel waren betroffen und das in rund 23 Staaten in 87 Schulbezirken.
Der Schauspieler Diego Valsecchi liest aus dem Buch Für einen Sommer unsterblich von Jennifer Niven.
Am liebsten würde ich sagen, glaubt kein Wort von diesem Müll. Bereitet euch auf Scheidungen und Herzschmerz und Betrug vor und auf das Gefühl totaler Einsamkeit, egal wie viele Leute um euch herum sind. Irgendwie ziehe ich es durch und warte auf den Applaus. Ich lächle und denke, ist es nicht komisch, dass Sie nicht sehen können, dass ich vor einer Woche tot umgefallen bin?
Das Publikum versucht vergeblich herauszufinden, weshalb das Buch verboten ist. Ritzer löst das Geheimnis auf.
Liebesgeschichten sind problematisch, aber es ist tatsächlich die Hauptkritik an diesem Buch, dass die Eltern sich scheiden lassen. Das passt nicht ins konservative Familienbild.
Das Buch gehört zu den 10 am meisten verbotenen Büchern und wurde nicht zuletzt dadurch zum Bestseller. Denn nur weil die Bücher nicht mehr in den Regalen der Schulbibliotheken stehen, heißt nicht, dass sie gänzlich unzugänglich sind.
Man kann, wenn man in einem Bezirk lebt, wo ein Buch verboten wird, an eine Bibliothek schreiben, hey, darf ich bitte das PDF bekommen? Und es gibt Bibliotheken, die dann gratis das PDF den jungen Menschen zustellen. Oder eine andere Veranstaltung sind so Busse wie früher, die dann diese Bücher in den Quartieren herumfahren und dann kann man die ausleihen oder lesen. Natürlich auch Lesezirkel im Internet und so weiter.
So Nadine Ritzer.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rab-Info vom Montag, 23. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm, Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, heute schon und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.